Ich lese uns zwei Verse, wir kommen ja langsam zum Schluss, im Judasbrief. Zwei Verse, nämlich Vers 22 und 23, wo Judas schrieb: Erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Wir erinnern uns ja noch, was alles im Vorfeld gesagt worden ist, obwohl Judas die große Freudigkeit hatte, über den Glauben zu reden. Und das tun wir ja gerne auch untereinander, indem wir sagen, es ist nicht wunderbar, dass wir Jesus kennen. Es ist nicht wunderbar, zu wissen, wo wir in Ewigkeit hingehören. Ist es nicht wunderbar, dass wir täglich bereit sein dürfen, der himmlischen Herrlichkeit und unserem Herrn entgegenzugehen? Ist das nicht wunderbar? Aber dann sehen wir auch zur Rechten und zur Linken, wie Gläubige angefochten sind und sie sich mit den Anfechtungen mühevoll auseinandersetzen. Und das hat Judas auch gesehen. Und er sagt, dann muss ich jetzt einfach davon mal reden, damit ihr gestärkt werdet im Glauben. Und er erzählte davon, was alles so passieren kann, örtlich und überörtlich in der Gemeinde Jesu weltweit, dass sie nicht nur aus Wiedergeborenen, die örtlichen Gemeinden, wiedergeborenen Kindern Gottes bestehen, sondern dass es da immer so eine und solche gibt. Religiös äußern sich alle. Aber ein Teil ist wiedergeboren, andere Teil nicht und bringen durch ihre religiösen Gedanken anderes hinein und wollen Gemeinde unterwandern. Zu jeder Zeit war das so. Aber er sagt auch, das Gericht ist über diese angesagt. Denn da, wo vielleicht erst mal Segen war, wie bei Sodom und Gomorra, das war ein Paradies. Deswegen hat sich Lot gerne dorthin ziehen lassen. Und ohne Segen Gottes konnte ja nichts wachsen, nicht? Wachsen und gedeihen schenkt ja der lebendige Gott. Das machen nicht die Menschen. Und doch ist dieser blühende Ort untergegangen. Judas wollte sagen, regt euch nicht auf, das Gericht kommt schon zur richtigen Zeit. Über das ungöttliche Wesen, das gottlose Wesen. Aber am Ende dieses Briefes sagt er zweimal, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind. Vers 17 von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Und in Vers 20, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Mit anderen Worten, das ist alles vorhanden, das Negative in dieser Welt, auch in der religiösen Welt, auch mitten unter der Gemeinde. Ihr aber, ihr geht eurem Auftrag nach. Erinnert euch einfach der Worte eures Heilandes, was durch die Apostel gesagt worden ist, wie ihr euch verhalten sollt und leben sollt. Und erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Mit anderen Worten, achtet darauf, dass ihr in eurem Glauben wächst. Lasst euch nicht abhalten vom Wachstum im Glauben. Je länger wir auf dem Weg des Glaubens sind, desto durchleuchteter und durchläuterter vom Geiste Gottes sollen wir werden. Wir sollen Mütter und Väter im Glauben werden, in der Gemeinde. Und dieser Begriff Mütter und Väter bedeutet doch, hier sind Gläubige, die haben Kraft aus der Erfahrung mit ihrem Heiland, der Umsorgung für andere nachzukommen. Sie stehen fest, sie kennen ihren Herrn. Sie lassen sich nicht von mancherlei Wind mehr hin und her bewegen, sondern haben Kraft, dem Nächsten zur Seite zu stehen. Und darum dieser Auftrag mitten in diesen Spannungsfeldern, erbarmt euch. Erbarmt euch über die Brüder und Schwestern. Da gibt es welche, die zweifeln. Da gibt es welche, die sich abhalten lassen von dem Leben mit dem Herrn Jesus, um Frucht zu bringen. Da gibt es welche, die sich wieder zurückziehen ließen in ihr natürliches Leben. Steht ihnen zur Seite. Erbarmt euch, so wie sich der Herr euer erbarmt hat. Mitten also in den schwierigen Tagen der Anfechtung und Versuchung, in den Tagen, und wir können heute sagen, in den Tagen der Endzeit, wiewohl die Endzeit ja begonnen hat schon mit dem Bau der Gemeinde. Petrus hat ja geschrieben, auf uns ist die Zeit des Endes gekommen. Das war die Endzeit. Aber es gibt auch ein Ende der Endzeit, so wie alles hier auf Erden ein Ende haben wird. Wir können sagen, mitten in dieser Endzeit, da wo tatsächlich, und das registrieren wir auch sehr deutlich, die Liebe zum Nächsten erkaltet. Jeder versucht, sein Schäflein ins Trockene zu bringen. Jeder schaut auf sich. Die Offenheit für Not anderer ist gar nicht mehr so vorhanden. Aber mittendrin, in diesen Tagen, wo die Liebe erkaltet, sollen wir als Kinder Gottes dennoch die Barmherzigkeit am Nächsten üben. Mitten in diesen geistlichen Wirren der Zeit, auch religiöser Art, soll zurechtgeholfen werden denen, die diese Hilfe suchen. Jesus Christus wurde ja versucht und angefochten durch mancherlei Provokationen, aber er blieb dennoch in dem Wesen, in dem göttlichen Wesen der Barmherzigkeit, um uns zu helfen. Hätte er sich durch die damaligen Menschen in Israel, Menschen, die in der Gottlosigkeit lebten, und auch in der Unbußfertigkeit in seiner Sendung aufhalten lassen, wäre das notwendige Heil für uns, das durch Golgatha geschehen ist, nicht geschehen. Er hätte dann gesagt, will ja doch keiner gerettet werden und alle sind ja gegen mich. Er ging aber nach Golgatha durch. Aus Barmherzigkeit, aus Liebe ging er weiter. Er ließ sich nicht aufhalten. Möglicherweise bei all diesen Anfechtungen hätten wir das verstanden, wenn Jesus Christus, der Menschensohn, sich geweigert hätte, weiterhin für die Gruppe Mensch einzutreten. Bei dem, was er alles erdulden musste, an Worten, an Gesten, an Gedanken, an Taten, hätte er sagen können, da ist ja keiner, der auf mich hören will. Sollen sie doch untergehen. Aber das ist so eine Prägung auch in unserer Zeit, auch unter den Gemeinden, den Gläubigen. Sie suchen sich neue Formen, wo sie persönlich drin leben können, aber nicht mehr das Zeugnis der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes zum Nächsten. Man will sich nur noch selber weiden, aber Petrus hat das ganz richtig geschrieben und sagte doch hinweisend auf den Herrn in 1. Petrus 2, ich lese mal ab Vers 21, da heißt es dann, 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu seid ihr doch berufen. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das heißt, wir sind in dieselben Fußstapfen hineingesetzt, die Jesus gegangen ist. Barmherzigkeit weiterhin zu üben, trotz aller Anfechtungen und Anfeindungen, nicht abzulassen, in der Liebe Gottes zu handeln. So sollen auch wir uns nicht, und das schreibt Judas hier, ihr aber, meine Lieben, macht das jetzt anders und bleibt bei dem Herrn, erbarmt euch derer, die da zweifeln. Wir sollen uns nicht durch Provokation einzelner, wenn auch religiös geprägte Gläubige, in einen Zustand drängen lassen, wo wir auch die übersehen, denen Hilfe zuteil werden soll. Auch wir sind manchmal nicht gefeit davor, Pauschalurteile zu fällen. Das taugt alles nichts mehr. Nein, wir sollen ganz individuell den Nächsten sehen, den Einzelnen sehen und schauen, wo der Herr etwas tun will an dem Nächsten. Diese Reaktion würde nicht mehr das dankbare, verpflichtende Handeln Jesu gegenüber zeigen, wenn wir uns abwenden wegen der Provokation in dieser Zeit. Es ist ja erstaunlich manchmal, das müssen wir uns auch sagen, auch unter den Gläubigen, die wissen über das Spektrum des Bösen oft viel mehr Bescheid als über das Evangelium. Vom Hundertsten ins Tausendste können sie reden, was alles auf der ganzen Welt Böses passiert. Aber wenn man sie fragt, wie ist denn das Leben mit Jesus, welche Erfahrung machst du, hast du da einige gemacht, dann fällt das oft sehr spärlich aus. Hier soll doch unsere Hauptkraft liegen. Judas will in den letzten Versen des Briefes deutlich machen, dass auch in schweren Zeiten die Liebe in den Jüngern Jesu niemals erkalten darf. Und die Liebe ist immer etwas, was andere anziehen soll. Der Geist Gottes soll weiterhin durch uns, die suchenden nach Wahrheit, dürstenden Menschen, segnen können. Und bei dem, was Judas zuvor beschrieben hat, ist manch einem vielleicht der Blick verdunkelt worden für den Einzelnen. Man sah nur noch die großen Bewegungen in der Welt. Und wenn der Herr auch in Matthäus 24, Vers 10 und gleicherweise auch in Markus 12 sagt, dass Verrat und Ablehnung innerhalb leiblicher und geistlicher Familien stattfinden kann, soll doch die Treue des Einzelnen im Blick auf die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes zum Nächsten hin wach bleiben und offen bleiben. Ich lese uns mal diese Verse. Der Herr sagt das ja so deutlich in Matthäus 24, Vers 10, aber auch in Markus 13, dass wir uns gar nicht wundern müssen über Ablehnung und Verfolgung. Das ist normal. Das ist nicht anormal. Sondern wir können beinahe sagen, wenn uns jedermann wohlredet und wir werden gar nicht bedrängt, dann müssen wir nachfragen, ob unser Glaubensleben überhaupt noch pulsiert, wenn uns jedermann wohlredet. Nein, wir müssen Anfechtungen erdulden und erleiden, so wie Jesus auch, aber mittendrin gestählt und gestärkt werden im Glauben. Matthäus 24, Vers 10 sagt der Herr Jesus, dann werden viele abfallen, zum Ende der Zeiten werden sich untereinander verraten. Und werden sich untereinander hassen. Also hier geht es gar nicht mal nur um eine Gruppe, die da hasst und so, sondern eine Gruppe, die augenscheinlich irgendwo zusammen ist, da werden sie sich untereinander im Wege stehen. Und auch Markus 13, Vers 12, es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Das ist die Realität. Und darüber brauchen wir uns gar nicht mehr aufregen. Das ist Normalität. Aber mitten in dieser Normalität des Bösen sollen, so sagt Judas, sollen Kinder Gottes bei der Liebe Gottes bleiben und der Barmherzigkeit bleiben und sich nicht dadurch ablenken lassen, sondern ihrem Heiland die Ehre geben. Deshalb diese Aufforderung: Erbarmt euch derer, die zweifeln. Das erste: Erbarmt euch der Schwachen, der Wankenden, die aber ganz auf der Seite Gottes in Jesus Christus stehen wollen. Erbarmt euch über die, die wegen der Verführung und der Verführer unter ihnen, neben, rechts, links ihnen, da wo sie konfrontiert werden, Verführer, die Fragen aufwerfen, ob Jesus wirklich der Christus Gottes ist und ob er wirklich alle Sünden vergibt. Nicht? Solche Fragen kommen ja immer wieder bei den Menschen auf, auch bei den Gläubigen. Ach, hat mir Gott denn alles vergeben? Ja, hat mich denn Gott verlassen? Ist er denn überhaupt noch da? Das sind alles Anfechtungen im Herzen des Gläubigen. Er soll wirklich geschwächt werden und wir sollen uns erbarmen über diese, die da in Zweifel verstrickt sind. Die fragen, ob Gott in Jesus wirklich der einzige Weg zum himmlischen Vater ist und zu seinem Reich. Da sollen wir immer wieder tröstend die Richtigkeit und Wichtigkeit des Glaubens an Jesus Christus aufzeigen. Das ist eine Arbeit, ich möchte es mit einem Wort sagen, das so geflügelt ist, ein Fulltime-Job, wenn wir das machen. Wer das tut, der hat gar keine Zeit, anderes in dieser Welt zu bearbeiten. Weil das so eine aufwendig große Arbeit und notwendige Arbeit ist, die nie mehr aufhört, den Schwachen immer wieder zu ermutigen. Jesus ist der Herr. Ich habe es erlebt. Du darfst es erleben. Erinnere dich daran, dass du es erlebt hast. Und das immer von einem zum anderen. Damit eben diese Fragen des Zweifels nicht mehr vordergründig sind, sondern beiseite geschoben werden können, ja existenzlos werden. Dass wir ihnen sagen können, dem nächsten Bruder, Schwester, lass doch uns festhalten, wie es in Hebräer 10, Vers 23 steht, an dem Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns festhalten und nicht wanken, nicht wanken, nicht ein bisschen. Bleibe ganz fest. Wir merken, was das für eine Herausforderung für uns ist, auch wenn wir mit dem Glaubensbruder und Glaubensschwester sprechen. Bleibe einfach bei Jesus, bleibe bei Golgatha, bleibe in der Auferstehung mit dem Herrn. Da hast du alles, was du brauchst. Denn er, der dir das Leben gegeben hat, ist treu. Er ist wahrhaftig. Diese Barmherzigkeit an den Schwachgewordenen im Glauben und Zweifelnden soll ununterbrochen, ohne Aufhören am Nächsten ausgeübt werden. Ununterbrochen. Das ist die Erfüllung der Nächstenliebe, wie es auch im Brief des Jakobus zu lesen ist. Jakobus 2, Vers 13, da heißt es wie folgt: Denn es ist ein unbarmherziges Gericht über den, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit über allem. Immer wieder zurechthelfen. Oder in Vers 8 desselben Kapitels, 8b, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So wird hier zitiert aus 3. Mose 19, 18. Dann tut ihr recht. Dann tut ihr recht. Wir merken, es gibt da auch gar nichts Neues unter der Sonne. Was angekündigt wurde durch den lebendigen Gott, was wir tun dürfen, hat Vollmacht gefunden im Glauben an Jesus Christus. Natürlich, vorher war das Wort nur ein Wort und wir konnten es nicht tun. Aber durch die Wiedergeburt im Geist konnten wir das, was im Alten Testament schon aufgezeigt wurde, plötzlich tun und können es tun, wenn wir nur wachsam bleiben darin. Das zweite in Vers 23a. Andere reißt aus dem Feuer. Das ist eine weitere Tat der Barmherzigkeit. Trotz aller Widerwärtigkeiten und Zeiterscheinungen, die uns von dem Glauben an Jesus Christus fernhalten wollen, dass wir uns auch derer erbarmen, die nicht bemerkt haben, von der Gnade in Jesus abgewichen zu sein, die sich dem menschlichen, dem weltlichen Leben erneut angepasst haben und auf dem Weg sind, ihren Lohn für ein geheiligtes Leben und für geheiligte Glaubenswerke zu verlieren. Das kann alles passieren. Dass man plötzlich von der ersten Liebe, so wie es zu der Gemeinde zu Ephesus gesagt worden ist, abweicht und immer noch weiterarbeitet. Aber diese Arbeit nichts mehr nütze ist. Sie keinen Lohn bekommt, weil die erste Liebe verlassen worden ist. Nicht? Wir lesen das ja in dem Brief, den der erhöhte Herr an die Epheser schreiben ließ. Ich weiß, was ihr alles macht. Ihr seid alle sehr fleißig. Ja? Ihr könnt das und ihr könnt das beurteilen, jenes. Aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und wenn ihr die nicht wieder zulasst, ja, dann wird der Leuchter weggestoßen. Das ist alles umsonst, was ihr dann tut. Und das ist auch die Barmherzigkeit, die wir einander üben sollen, indem wir sagen, du brauchst die erste Liebe. Du hast dich zurückdrängen lassen. Du hast zwar noch Glaubenswerke von deiner Sicht aus, aber sollte die nicht mehr belohnt werden. Die keinen Lohn finden in Ewigkeit. Ich lese dazu auch mal noch zwei Bibelstellen, die uns sagen, dass wir hier helfend sein sollen. Jakobus 5, Vers 19 und 20. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren heißt ja von einem beschrittenen Weg rückläufig werden, abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn. Der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Hier ist jemand abgeirrt, er war auf dem Weg, er ist rückläufig geworden, zwar immer noch gläubig, ja, er hat ja nicht gesagt, er glaubt nicht mehr an Gott, er ist immer noch gläubig, er glaubt an Jesus, aber sein Leben bringt überhaupt keine Frucht mehr, weil sein Leben in Eigenleben wieder zurückgegangen ist. Und darum sagt der Apostel Paulus auch im Galaterbrief, im ersten Kapitel, im sechsten Kapitel, Vers 1, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Rette aus dem Feuer. Schon König David bat um erneute Glaubensstärkung. Wir schauen ja mal in das Leben immer wieder mal hinein des David und irgendwo beruhigen wir uns an ihm und sagen, naja, David hat ja auch gesündigt, nein? Ja, ja. Aber er hat nicht nur auch gesündigt, sondern er hat auch Buße getan. Und zwar mit dem Augenmerk, ich will jetzt dir dienen, dem lebendigen Gott und somit auch den anderen. Ja, so lesen wir das in Psalm 51 ab Vers 14, wo es dann heißt, erfreue mich doch wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus, denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Übe an mir Barmherzigkeit, damit ich das auch tun kann am Nächsten. Also wir müssen das immer im Zusammenhang sehen. Nicht nur, vergib mir meine Schuld und löse mich aus der Tiefe, sondern ich will in deinem Auftrag stehen. Ich möchte für den Nächsten auch da sein, durch deinen Geist. Und der Apostel Johannes sprach Gleiches in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 5, Vers 16, können wir dazu mal lesen. 1. Johannes 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Wenn also das Aufeinander Acht haben, ist so wichtig. Acht haben und schauen, ob jemand abgetriftet ist und jetzt dem Gerichtsfeuer über seine Werke anheimfallen wird. Die Werke, die keine Frucht bringen, die werden ja verbrennen. So schrieb auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 13 und 14, wo er ihm sagte, wer Heuholzstoppeln sammelt, ja, der sammelt ja, der ist ja aktiv, und zwar für Gott. Der macht das für Gott. Der macht das nicht für andere. Aber das wird alles verbrennen. Das Feuer wird es bewähren. Es wird nichts bleiben, so die Seele selig wird wie durchs Feuer. Deswegen rettet sie aus dem Feuer, wo ihr seht, dass jemand unfruchtbar geworden ist, und zwar aufgrund der Schwierigkeiten in dieser Welt, aufgrund der Schwierigkeiten in seinem Lebensumfeld. Es gibt ja so vieles, was uns ablenken kann von der Gemeinschaft mit Jesus allein. Dann suchen wir die Gemeinschaft mit den Menschen. Und dann versuchen wir gemeinsam mit der Gemeinschaft der Menschen etwas in unseren Augen Gutes zu tun. Nein, Gemeinschaft mit Jesus, das ist wichtig. Das ist das neue Leben. Nur dort entsteht Frucht, die nicht verbrennt. Deswegen sollen wir einander uns erbarmen, so sagt Judas, dass ihr viele aus diesem Gerichtsfeuer über ihre Werke auch herausreißen könnt. Rückt sie aus dem Feuer. Das heißt doch, zeigt ihnen neu den biblischen Weg der Nachfolge Jesu, dass auch sie einst Lohn aus der Hand des Herrn empfangen. Wie es ja dann auch am Ende der Offenbarung steht, dass Jesus ja kommt und den Lohn bringt. Offenbarung 22, Vers 12 zum Beispiel, aber auch an anderen Stellen heißt es dazu, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Es gibt also noch eine Belohnung für die Werke, die Gott durch die Gläubigen selber wirken kann, durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Hier stehen wir also den Aufruf des Judas, erbarmt euch derer, die da zweifeln, andere reißt aus dem Feuer. Sagt ihnen wieder den Weg des Lebens zur Ewigkeitsfrucht. Und das Dritte, hasst auch den Rock, der vom Fleisch befleckt ist. Nun können wir darüber spekulieren, ja, was ist denn dieser Rock? Sind das die Gegenstände, die uns umgeben? Sind es die Kleidungsstücke? Es ist der Leib. Es ist das Kleid der Ungerechtigkeit, was gehasst werden soll, dem wir uns nicht anheimstellen sollen, sondern das Kleid der Gerechtigkeit angezogen haben und darin dienen und auch dem Nächsten auffordern, dieses Kleid sich schenken zu lassen. Der Barmherzigkeitsdienst untereinander soll also mit der Vorsicht getan werden, dass wir deutlich unterscheiden für uns und für andere, was zu dem alten und unerlösten Menschen gehört und was durch Jesus Christus als neuer Mensch gegeben ist. Das sollen wir immer wieder unterscheiden, auch in der Begegnung mit dem Nächsten. Was gehört da zum alten Kleid? Und wo müssen wir das neue Kleid, was derjenige schon bekommen hat, fördern? Es gibt so vieles schlechter Eigenschaften, die uns noch begleiten. Da mit denen sollen wir uns nicht arrangieren und teilhaftig machen. Das Segnen, Aufrichten, Ermutigen, Helfen soll stets aus dem Leben mit Jesus, aus dem neuen Kleid, Rockkleid, entstehen. Judas weist deshalb darauf hin, weil sich die Verführer direkt in der Gemeinde befanden, von denen er dort sprach, die Unsicherheiten in der Nachfolge Jesu hervorriefen, die auf der einen Seite sich als Christen ausgaben, aber auf der anderen Seite nicht in dem Wesen des neuen, erlösten Menschen lebten, nur religiöse Worte hatten. Das Gewand oder Rock, wie wir es lesen, das zu hassen, das ist der vom Fleisch befleckte Wandel. Keine Taten der Ungerechtigkeitswesen sollen darin beschönigt werden, sondern alle Taten Jesu. Es soll alles an ihm geprüft werden in dem neuen Leben. Gewand ist hier das Kleid der Sünde oder auch das Kleid der Gerechtigkeit. Kinder Gottes haben das Kleid der Gerechtigkeit angezogen und das Kleid der Sünde ausgezogen. Wir lesen zum Beispiel in Sacharja 3, 4 bis 5, da wird die Prophetie gegeben von dem Hohenpriester Josua. Man zieht ihm das Kleid, was befleckt ist, aus. Und er wird gesagt, und die Sünde wird vergeben. Und er soll neue Kleider anziehen. Und er soll das alte Kleid und die damit verbundenen Wesenszüge hassen und ablegen. Gewand vom Fleisch befleckt hassen ist keine Gemeinschaft mit den natürlichen, sündigen und dabei religiösem Wesen pflegen. In Epheser 5, wenn wir das mal in diesem Kontext lesen, wird Folgendes geschildert in Vers 11 und 12. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken. Unfruchtbare Werke sind die Werke des sündigen Kleides, des sündigen Fleisches. Und in 1. Timotheus 5, Vers 22 sagt auch der Apostel Paulus und mahnt seinen Ziehsohn Timotheus und sagt, pass auf, mach dich nicht fremder Sünden teilhaftig. Ja, da geht es um das schnelle Gebet für den Nächsten. Lege die Hände niemand zu bald auf. Habe nicht teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Also achte darauf, dass du nichts befleckt wirst durch dieses Gewand der Sünde der anderen, dass du dich nicht den Wesenszügen wieder gleich machst. Und in Epheser 5 noch einmal dazu gelesen, Vers 6 und 7. Epheser 5, Vers 6 und 7. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Das heißt doch also, wir sollen nicht mit dem alten Wesen kooperieren. Haltet euch fern davon. Der sündige Rock, das Gewand, soll ausgezogen werden, auch in unserem Leben. Und der heilige Rock angezogen werden. Auch hier lesen wir parallel dazu Kolosser 3. Zunächst Vers 9 und dann Vers 5 und 8. In Vers 9 heißt es hier, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken, diesen Rock befleckt vom Fleisch, ausgezogen. Und Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, in dem alten Rock. Und dann wird aufgezählt, Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht und Götzendienst. Und in Vers 8 dann, nun legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Das ist der Rock vom Fleisch befleckt. Und auch im Vers 12 und 14, da heißt es, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen. Das heißt, dieses andere Kleid der Gerechtigkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und Vers 14 noch dahin zu, über alles zieht an die Liebe. Die da ist das Band der Vollkommenheit. Wir sehen also den Unterschied und den Gegensatz der Bekleidung des alten Rocks und des neuen Kleides. Und hier mahnt uns Judas auch, passt auf, dass ihr euch nicht wieder den alten Wesenszügen, weder bei euch noch bei anderen, teilhaftig macht. Das ist so, wenn mich einer ärgert und ich ärgere mich über ihn, mache ich mich schon teilhaftig dieses alten Wesenszuges. Wenn einer mich beschimpft und ich beschimpfe ihn, mache ich das genauso. Das tut nicht, bleibt in der Liebe und in der Barmherzigkeit. Judas mahnt uns, die eigentliche Erlösung von Sünde und Tod durch das Werk Jesu auf Golgatha über alle Ungerechtigkeiten dieser Welt zu stellen. Und mitten im Wesen der Welt dieser Ungerechtigkeiten die Liebe und Barmherzigkeit Gottes auszuüben. Das Handeln der Kinder Gottes auf Erden soll in jeder Lage von der Barmherzigkeit des Herrn geprägt sein und bleiben bis zu seiner Wiederkunft. Und diese Barmherzigkeit und Liebe soll sogar auch die Feinde überwältigen. Wir haben ja gar nicht die Aufgabe, die Feinde zu maßregeln, was wir natürlich gerne tun, weil uns das so im Fleisch ist, nicht? Aber wir haben die Aufgabe, sie zu lieben und zu segnen. Und ich lese uns dann gleich nochmal eine wunderbare Begebenheit vor, die uns einfach nur zum Staunen bringt, wenn man den Feind nicht niedermacht, sondern ihn speist und segnet. Ja, ich lese das mal gleich. Aber erstmal, was Paulus im Römerbrief schreibt, im Kapitel 12, Vers 20. Wenn dein Feind hungert, dann speise ihn, dürstet ihn, dann tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, du wirst auch seine Gesinnung ändern. Das ist ja auch ein Zitat aus dem Sprüche 25. Da steht das bereits schon geschrieben, dass dies möglich ist. Und nun lese ich uns das mal, wie das in der Praxis aussah und aussehen kann. Da waren nämlich die Aramäer. Aramäer, heute ist das für uns eigentlich ein guter Begriff, weil ja viele Christen unter den Aramäern waren. Ja. Aber die Aramäer zur damaligen Zeit, zur Zeit Elisas, waren Feinde Israels. Und zwar in 2. Könige 6, könnt ihr das lesen, ab Vers 8. Feinde Israels. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesen Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes, nämlich Elisa, gesagt hatte, und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal oder mehrmals, ja, immer wieder. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält, der uns also immer hier verrät? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Und er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkam, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit dem Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Das ist das. Ja, gib denen zu essen. Hier nicht hier schlagen, töten und so. Nein, nein, tu Gutes und schick sie wieder nach Haus. Und sie gingen. Und dazu sind wir auch berufen, das Gleiche zu tun. Mich hat diese Begebenheit auch sehr bewegt, auch mit der Frage, handle ich so oder rege ich mich über die Feinde auf? Das hätte ja der König von Israel machen können. Aber Elisa sagt, nein, nein, das ist nicht der Weg des Glaubens, sondern gib ihnen zu essen, segne sie. Und dann schick sie wieder nach Hause. Und dann kamen sie nicht mehr wieder zurück. Der Herr möge uns da auch segnen mit diesem Wort der Barmherzigkeit, das uns auch Judas damals den Gläubigen und auch uns heute nahe bringt und sagt, ja, das Böse ist wohl in der Welt, aber ihr bleibt in eurem Glauben gefestigt und folgt einfach eurem Heiland nach. Was er sagt, das tut. Soweit zu diesen Versen, und in der nächsten Bibelstunde kommen wir dann zum Schluss, in den letzten beiden triumphalen Versen, die uns nochmal zeigen, wie wunderbar und herrlich der Herr ist in seiner Majestät und Kraft für all die, die ihm vertrauen.